Nein, wir wollen wieder der Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatra Gacchanto Devata Sadamman Moni Rachasa Sunanto Sagamokadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Wir hatten ja gestern Abend schon schöne Einleitungen, das heutige Thema an den heutigen Tag, das Mantra, das wir gechantet haben, das Mantra des Mitgefühls. Ja, und heute ist Karuna-Tag, Tag des Mitgefühls. Und ja, wir wollen natürlich heute auch drüber sprechen, was Mitgefühl ist, wie wir es spüren können, wie wir es erleben können. Und ja, und in dem Bezug vielleicht ganz, ganz wichtig, Mitgefühl, Karuna hat immer auch mit Dukkha zu tun. Es hat immer ja, als Grundlage das Erkennen, die Weisheit von Dukkha, das Erkennen der vier edlen Wahrheiten. Und es ist sozusagen ein verbindendes Gefühl, das oft über Dukkha geht. Vielleicht an der Stelle auch eine Frage, die im Zusammenhang mit den vier edlen Wahrheiten vielleicht auftauchen kann. Und zwar diese samsarische Welt, in der wir uns befinden. Das sind die ersten zwei edlen Wahrheiten, die samsarische Welt und wie wir die immer wieder durch die bedingte Entstehungskette neu schaffen. Und da wird ja gesagt, dass diese samsarische Welt eben zu erkennen ist in ihrer Leidhaftigkeit und dann aus dem Erkennen heraus der Entschluss gefasst werden soll, jetzt alles dazu zu unternehmen, dass man da rauskommt. Ich meine, ist euch schon mal die Frage hochgekommen, warum diese samsarische Welt da ist? Mhm. Ja. Also so, das ist ja auch so eine Frage, die hochkommen kann, wenn man die Paradiesgeschichte hört und dann denkt man ja, alles wunderbar. Und wieso wurde da diese Möglichkeit installiert oder irgendwie ermöglicht, dass sozusagen aus einem vollkommenen Zustand eine Versuchung entstehen konnte, wo dann eben als Resultat die Vertreibung aus dem Paradies stattgefunden hat. War das tatsächlich nur ein blöde Fehlentwicklung, die da stattgefunden hat? Also das ist eine Frage, die mich schon sehr, sehr lange auch beschäftigt und umtreibt und die mir eigentlich die letzten Jahre immer klarer geworden ist, zumindest für mein Verständnis. Dass dieser sogenannte Sündenfall vielleicht auf der einen Seite eine gewisse Fehlentwicklung darstellt, aber auf der anderen Seite auch ein evolutionäres Geschehen darstellt, das durchaus auch Sinn macht. Klar könnte man jetzt sagen, was ist der Sinn von der Vertreibung aus dem Paradies? Was ist der Sinn, wenn wir in die Separierung gehen, wenn wir aus der Einheit heraus sind? Was ist der Sinn von all diesen Erlebnissen, die wir in dieser samsarischen Welt erleben dürfen, müssen? Und da ist die Antwort eigentlich relativ einfach. Solange man gesund ist, also durchaus auch unser Leben anschauen, solange man gesund ist und man nichts anderes kennt, ist es vielleicht etwas Selbstverständliches und gar nicht so wertvoll. Wenn man mal krank geworden ist und dann wieder gesund wird, dann ist natürlich das Gesundsein viel wertvoller. Also viel, man erlebt es dann viel dankbarer, mit größeren Anerkennung, mit einer größeren Wertschätzung. Also es ist nicht mehr so selbstverständlich. Und ähnlich ist es mit dieser samsarischen Welt und mit Nibbana. Könnte man auch sagen, ja, musste das sein, dieses Abgleiten in die samsarische Welt? Wobei Buddha da gar nicht so viel drüber gesprochen hat, sondern er hat gesagt, so ist es und jetzt was ist zu tun, um da wieder rauszukommen. Ja. In der Paradiesgeschichte, wie gesagt, diese Versuchung, wo man dann, wo versprochen wurde, wenn man vom Baum der Erkenntnis isst, vom Baum von Gut und Böse, vom Baum der Dualität, dann wird man sein wie Gott. Das ist auch ein interessantes Versprechen, wo Adam und Eva nicht widerstehen konnten. Sie wollten auch sein wie Gott, wo man sich dann natürlich auch fragt, ja, sie waren doch in der Einheit, sie waren doch in einem vollkommenen Zustand. Wieso wollten die dann da nochmal was Neues haben? Ja, und sie essen vom Baum der Erkenntnis und werden tatsächlich wie Gott. Also wir sind alle wie Gott. Wir haben alle unsere eigene Schöpfung. Wir haben alle unser eigenes, ja, unsere eigene Kreation, unsere eigene Schöpfung, kann man sagen. Und die trennt uns von der großen Schöpfung. Es ist eine sehr, sehr anstrengende Erfahrung, die wir da machen. Manchmal wird es so ausgedrückt, dass wir uns da auf eine Inkarnationsreise begeben haben, um diese Erfahrungen der Separierung, des Getrenntseins, des Ausgestoßenseins, der Angst, des Krankseins, des nicht ganz Heilseins, des nicht Vollkommenseins zu machen, um dann ausgestattet mit dieser Erfahrung wieder in das große Ganze einzugehen. Vielleicht unser Beitrag zur Bewusstwerdung für das große Ganze, damit es sozusagen sich seiner selbst bewusster wird, durch diesen sogenannten Umweg. Und was auch stattfindet, ist, dass das Mitgefühl, diese beiden Aspekte, Bewusstheit wird bewusster und Mitgefühl wird stärker. Weil durch diese Erfahrungen, die wir da machen dürfen in dieser samsarischen Welt, und da sind wir alle mittendrin und haben alle ein großes Erfahrungspotenzial, einen großen Erfahrungsschatz, dadurch haben wir natürlich auch die Fähigkeit oder die Kompetenz, mit all denjenigen, die auch in dieser Situation drinstecken, natürlich tiefes Mitgefühl zu haben. Wir wissen ja, wie es sich anfühlt. Wir wissen ja, wie es sich anfühlt, nicht in der Einheit zu sein, in der Separierung zu sein. Wir wissen ja, wie es sich anfühlt, enttäuscht zu werden, Eifersucht zu haben, Angst zu haben. Wir wissen ja, wie es sich anfühlt, Hass zu haben, Neid zu haben, Gier zu haben, anzuhaften und alles, was damit zu tun hat. Also dieser Erfahrungsschatz, den wir da uns angeeignet haben, ist etwas sehr, sehr Wertvolles und die Voraussetzung für Mitgefühl. Ich vergleiche das manchmal, wenn wir einen spirituellen Weg beschreiten und der Weg total oder unser ganzes Leben so moosgepolstert ist und wir alles läuft gut und ja, alles wunderbar, keine Probleme. Und so gehen wir den Weg entlang, den Lebensweg oder den spirituellen Weg entlang. Und dann kommt jemand zu uns und sagt, du, mir geht's total beschissen. Ich habe gerade einen Verlust erlitten oder ich habe gerade tiefe Enttäuschung erfahren oder ich bin gerade in einer tiefe Angst reingerutscht oder ich bin wieder in meine alte Sucht reingeraten. Und dann sagen wir, tut mir leid, dass dir das passiert, aber ich kann damit nichts anfangen. Also ich kann das auch nicht spüren. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich hoffe, du kommst da vielleicht irgendwann wieder raus. Also ganz etwas Fundamentales, das wir da begreifen können und erleben können, ja, und verstehen können, dass unsere sozusagen menschliche Inkarnationsreise nicht nur ein großer Fehler ist, das mag vielleicht auch sein, sondern auch ein wichtiger Beitrag vielleicht für das große Ganze ist. Und es schadet nichts, wenn wir uns auf die Art und Weise auch betrachten. Wir hatten da vielleicht viel, viel Mut. Wobei, wer ist dieses Ich, das da viel, viel Mut hat? Denn bitte nicht die Frage stellen. Irgendwie haben wir uns da auf diese Inkarnationsreise gemacht und sind in dieser Separierung gelandet, sind immer noch mittendrin und machen nach wie vor wichtige und tiefe Erfahrungen. Tiefe Erfahrungen des Leidens. Auch in der Bibel gibt es ein total schönes Gleichnis, das das auch nochmal ausdrückt, diesen Vorgang, den wir in der samsarischen Welt erleben. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der das Elternhaus verlässt, sich auf die Wanderschaft macht, um Erfahrungen zu machen, wieder mal. Ja. Das Elternhaus, die Heimat verlässt, vielleicht auch ein schöner Begriff für Paradies oder für Einheit oder für Nibbana, für den Urgrund, ja, das Elternhaus, die Heimat, das Heim, das innere Heim. Und er macht sich auf den Weg und verliert sich so in der Welt und verliert sich immer mehr in der Welt und vergisst immer mehr, wo er herkommt. Und irgendwann hat er das Elternhaus total vergessen und ist total abgedriftet und lebt dann, so wird es in der Bibel dargestellt, unter Schweinen. Oder Schweine wieder herhalten müssen für einen verblendeten Zustand, so wie in der buddhistischen Lehre, wo ja auch die Schweine als Symbol für Verblendung gelten. Hier wieder die Schweine graben in der Erde und ja, sind total verblendet und der verlorene Sohn lebt mit den Schweinen. Bitte das nur symbolisch verwenden. Schweine sind ganz tolle Tiere und manchmal hat man das Gefühl, sehr, 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 sehr fühlsame Tiere auch und sehr, manchmal auch hat man das Gefühl, auch durchaus auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Verstand oder mit einer gewissen Weisheit auch ausgestattet. Leider fristen sie ein furchtbares Dasein in unserer Gesellschaft. Vielleicht eine kleine Anekdote hier. Wir hatten dieses Jahr im Frühjahr einen Kurs in Tamera gemacht. Und ein Aspekt war von dem Kurs, dass wir so ein Mysterienspiel aufführen sollten am Ende von dem Kurs. Und ja, unsere Gruppe bestand aus 8, 9 Leuten, hatte das Thema bekommen, das Mysterium der Wildschweine, oder? The Secret of the Wild. Das Geheimnis der Wildschweine. An dem Platz in Tamera, das ist 170 Hektar, leben auch Wildschweine, die irgendwann wieder an den Ort gekommen sind, wahrscheinlich früher da schon gelebt haben, dann die Menschen gekommen sind, sich vielleicht etwas zurückgezogen haben, aber dann sich wieder auf den Weg gemacht haben und zurückgekommen sind und ja, ihr Land wieder sozusagen ein bisschen zurück in Besitz genommen haben. Und ja, sie haben dann angefangen, auch Teile von dem Land umzugraben, wo es gar nicht unbedingt erwünscht war. Ja. Also ein Kräutergarten zum Beispiel. Und in Tamera ist eben auch ein Aspekt oder ein Ziel, im Einklang mit allen Wesen zu leben. Also eben auch in Einklang mit den Wildschweinen. Und dann haben Leute angefangen, mit den Wildschweinen in Kontakt zu gehen, also Tierkommunikation zu üben. Und eine Frau, die hat sich da ganz reingegeben und hat dann tatsächlich eine tiefe Verbindung zu den Wildschweinen bekommen, mit dem Resultat, dass sie erst einmal ihre Kräuterbeete in Ruhe gelassen haben, ohne dass sie einen Zaun da drum gemacht hat. Die sind so am Rand ein bisschen entlang gegangen, aber sind nicht mehr reingegangen. Also das war das erste Resultat. Und irgendwann hat die Frau dann gesagt, sich gedacht, Mensch, ich möchte noch ein bisschen tiefer in diese Kommunikation gehen, und hat dann ein Stück Land so ausgesteckt, dass sie mit weiteren Kräutern bepflanzen wollte, aber das erst umgegraben werden musste. Und sie ist dann mit den Wildschweinen in Kontakt gegangen und hat sie gebeten, dieses Stück Land umzugraben. Und ich habe Fotos gesehen, also es ist unglaublich, was die da gemacht haben. Also die haben tatsächlich genau dieses Stück Land, das da abgesteckt war, also die hatten so Stecken reingesteckt an den Enden, oben so in einer Meter Höhe Fahnen, sodass die Schweine gut noch rein konnten. Und dann haben die genau nach einer Woche, kommt man sehen, hatten schon die Grasvasen von dem Ganzen so aufgepflügt. Nach 2 Wochen waren schon in die Tiefe gegangen und nach 3 oder 4 Wochen hatten sie genau dieses Stück Land hatten sie umgegraben. Also äußerst bemerkenswert, was auch möglich wäre, sozusagen, wir könnten uns auch wieder vielleicht ein Paradies auf Erden schaffen, wenn wir eine andere Herangehensweise an das Leben hätten und nicht 99,4% Nutzfläche praktizieren würden oder Nutztiere oder Nutzwald, werden wir heute auch besuchen. Ja, und dann war interessanterweise war einer in unserer Gruppe, also einmal war die auch in unserer Gruppe, die diese Kommunikation gemacht hat, also das war schon sehr berührend, und dann war einer noch in unserer Gruppe, der genau in dem Dorf gewohnt hat, wo, ja, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, vor 10 oder 15 oder 20 Jahren eine Schweinefabrik gebaut wurde, ich glaube mit
250.000.
Wie viel?
250.000
Schweinen, die praktisch in einer Situation waren, wo sie sich mehr oder weniger nicht bewegen konnten und nur dafür da waren, die jungen Schweine aufzuziehen. Ja, und so weiter und so fort. Die Schweine übrigens, die geschlachtet werden, die werden bei uns in Deutschland vergast. Also man kann es fast nicht aussprechen, in was für einer Verblendung wir uns da befinden, in was für einer unguten Haltung wir uns da befinden. In Deutschland, dass Tiere vergast werden, also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Es ist so, leider. Was da passiert ist in dieser Schweinefarm, und er hat gesagt, er konnte in dem Dorf nicht mehr leben, weil das so eine extreme Ausstrahlung hatte, das Ganze, das kann man sich, also nicht nur geruchsmäßig natürlich, aber auch ja, von der Energie her, also Leiden ohne Ende. Ne? Er ist dann weggegangen und irgendwie, ich glaube vor 10 Jahren oder was das war, ist diese Schweinefabrik abgebrannt. Also es war damals groß in den Nachrichten. Ja, und ich glaube, 300 oder 400 Schweine sind dem Brand entkommen, alle anderen sind umgekommen. Also unendliches Leid kann man sich ungefähr vorstellen. Also so viel zu dem Thema, vielleicht Schweine. Wir haben dann ganz ein tolles Theaterstück, Mysterienspiel da initiiert oder entwickelt und haben dann, die Zuschauer auch so eingesperrt und auch ihnen mal dieses Gefühl gegeben, wie fühlt sich denn das an, wenn man so eingesperrt ist? Ja? Und haben die so richtig eingesperrt, die Zuschauer in dem Mysterienspiel, haben ihnen dann so Kohl und Kartoffeln so hingeschmissen, dass sie das fressen sollen. Und dann war aber auch ein Teil, die eben zu befreien. Und dann war auch eine in unserer Gruppe, eine alte Aktivistin, die immer schon für Freiheit gekämpft hat. Und dann war ihre Rolle auch wieder sozusagen diesen Zaun da aufzuschneiden und die sozusagen die Schweine freizulassen, Tiere freizulassen. Und dass die wieder mit den Wildschweinen, mit der ursprünglichen Kraft wieder sozusagen in Kontakt kommen können und sich davon inspirieren lassen können und wieder zurück zum ursprünglichen Leben kommen können. Also wir fanden es richtig gut und wir haben dann auch, einige von unseren Teilnehmern waren eben so Wildschweine, andere waren die domestizierten Schweine, und also war Mords Gaudi, und alle anderen haben dann auch noch mitgemacht. War ein großer Erfolg, unser Mysterienspiel. Aber was da für uns so bedeutsam war, eben dieses Leid, das den armen Tieren angetan wird, vielleicht auch ein bisschen bedingt durch Religionen, wo eben, ja, das ist eben minderwertiges Wesen, das ist eben verblendet, das ist eben das wühlt halt nur im Dreck, so ungefähr. Also vielleicht da auch einmal. Also wir hatten dann die Möglichkeit, auch mit Schweinen in Kontakt zu gehen. Auch Wildschweine sind da rumgelaufen. Also es war schon auch beeindruckend, dann auch so eine Wildschweinfamilie da zu erleben, dann da vorbeizugehen und zu denken, okay, die Muttersau mit ihren Kleinen, hat man doch gehört, ganz gefährlich. Und, aber die haben so ihre Sache gemacht und man konnte da gut vorbeigehen. Und war ein sehr berührender Anblick, das auch so zu erleben. Das ist so ganz normal. Und die tun niemandem was. Ja, der verlorene Sohn, um da zurückzukommen, ist eben auch vollkommen in der Verblendung gelandet. Und dann wird der Vater schickt einen Boten aus, um den verlorenen Sohn wieder zu finden und ihm wieder daran zu erinnern, an die Heimat, an das Elternhaus. Und der Bote findet tatsächlich den verlorenen Sohn. Und der verlorene Sohn, da ist eine Resterinnerung da, er hat es noch nicht ganz vergessen. Und er macht sich wieder auf den Weg zurück in das Elternhaus und kommt dann zu Hause an. Und es wird ein Fest für den verlorenen Sohn veranstaltet. Und für denjenigen, der zu Hause geblieben ist, wird kein Fest veranstaltet. So die Geschichte in der Bibel. Und wir sind in einer ähnlichen Situation wie der verlorene Sohn. Wir sind in dieser samsarischen Welt in einem Zustand des Vergessens gelandet. Wir haben noch alle so eine Resterinnerung, eine Sehnsucht auch nach einem vielleicht paradiesischen Zustand, nach einem Zustand der totalen Geborgenheit, das man vielleicht mit Heimat, mit Elternhaus oder was auch immer verbindet. Ich möchte wieder nach Hause kommen, in mein innerstes Sein kommen. Oder ich möchte zurück in einen vollkommenen Frieden kommen. Oder in eine Vollkommenheit kommen. Ja. In einen heilen Zustand zurückkehren. Ja, und dann haben wir die Botschaft vom Buddha. Ein Bote wurde ausgesendet. Der Buddha wurde ausgesendet, hat uns diese frohe Botschaft vermittelt, die uns ganz detailliert erklärt, wie wir uns auf dem Weg zurück in die Einheit machen können. Wie wir vielleicht am Anfang noch die ersten Schritte machen, das so einigermaßen zu verstehen und die ersten Schritte machen auf dem Weg zurück zum Heilwerden, zur Vollkommenheit, auf dem Weg zum Glücklichsein, zum vollkommenen Glücklichsein, zu einem erfüllten Leben. Ja, und wir fangen an, uns auf den Weg zu machen, machen die ersten Schritte und merken, ja, das funktioniert. Ja, und wir bekommen Vertrauen und wir lassen uns mehr auf diesen Weg ein und tauchen tiefer und tiefer ein in diesen Weg und erleben immer mehr auch schon vielleicht in der Meditation, also so Erlebnisse, wo tatsächlich tiefe Einheit auch schon erlebt werden kann, eine Auflösung von der Ich-Bezogenheit erlebt werden kann, wo zumindest auch mal erlebt werden kann, was es bedeutet, unsere Haupt-Ich-Bezogenheiten loszulassen, das Denken und das Machen. Und was dann dabei erlebt werden kann, ja, wir machen uns zurück auf den Weg ins Paradies, in die Heimat, Nibbana, Urgrund, zu Gott, ja, wie immer wir das so sagen wollen, zur Quelle, zurück in unser innerstes Herz. Zurück zum Frieden. Und ich denke, das ist wichtig, nochmal sich unsere Situation bewusst zu machen. Weil Mitgefühl fängt natürlich wieder wie Liebe bei uns selbst an. vielleicht uns auch mal Mitgefühl zu schenken für diese herausfordernde Aufgabe, die wir uns gestellt haben, für diese Inkarnationsreise, die wir da angetreten haben, für diesen Erfahrungsschatz, der durch uns und nur durch uns sozusagen erbracht wird. Jeder Einzelne von uns hat einen ganz individuellen Erfahrungsschatz, den nur wir haben und den wir sozusagen in das große Ganze einbringen. Und dafür mal ein bisschen eine positivere Haltung uns gegenüber zu entfalten, auch vielleicht ein Mitgefühl mit uns zu entfalten, dass es nicht einfach ist, Mensch zu sein, dass es nicht einfach ist, in dieser Inkarnationsreise zu sein, dass es total anstrengend ist, da immer wieder diese sehr, sehr herausfordernden Erfahrungen zu machen. Es ist nicht einfach, Verlust zu erleben, es ist nicht einfach, enttäuscht zu werden, es ist nicht einfach, verletzt zu werden. Es ist nicht einfach, ausgestoßen zu sein, es ist nicht einfach, voller Angst zu sein. Und gleichzeitig ist es ein so wertvoller Erfahrungsschatz, der uns dann dazu befähigt, eben Mitgefühl mit anderen zu haben, die in einer ähnlichen Situation sind. Klar, vielleicht an der Stelle, wir müssen jetzt nicht alle Erfahrungen machen, das wäre ja Wahnsinn. Wir können ja nicht alle Erfahrungen in einem Extrem machen. Aber ich denke, wir haben in verschiedensten Bereichen, haben wir alle schon Erfahrungen gemacht. Ja. Vielleicht auch im Bereich der Sucht, ich weiß es nicht. Vielleicht die eine oder andere Suchttendenz ist in jedem Einzelnen von uns vorhanden, ja. Wie immer diese Sucht genannt wird. Vielleicht ist es nur diese Sucht nach Sinnen, Erlebnissen, ja. Möglichst viele Sinnesvergnügungen, Sinnesberauschungen zu haben. Vielleicht ist es da eine Sucht, dass wir ständig was sehen, hören, riechen, schmecken und antasten müssen. Dass ständig ein vollgedeckter Tisch da sein muss, dass ständig irgendwas Tolles im Fernsehen laufen muss, dass ständig irgendwie eine spektakuläre Natursituation erlebt werden muss, ja, und so weiter und so fort. Vielleicht ist da gewisse, vielleicht im Essen, dass wir, oder haben irgendwie andere Erfahrungen mit Sucht gemacht. Letztendlich alles okay. Aber irgendwann dann auch sagen, gut, die Erfahrung, das reicht. Ich muss da nicht noch weiter drin mich aufhalten, sondern kann da rausgehen. Ja, ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht, natürlich, ist klar. Ja. Diese Welt, die gerade in den 70er Jahren so populär war, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, wie es so geheißen hat, ja. Auch, ich bin in einer Familie auch reingeboren worden, mein Vater war Alkoholiker, ist mit 17 Jahren in den Krieg gekommen, klar. Wie verarbeitet man das, ja, wenn man dann hochtraumatisiert zurückkommt, keine Hilfe, keine therapeutische Unterstützung, wie verarbeitet man das? Und es wurde unterschiedlichst verarbeitet. Also ich habe das sehr, sehr nah auch selber erlebt, was Sucht bedeutet, auch was Co-Abhängigkeit bedeutet natürlich. Wenn man in so einer Familie ist, klar, ist man in einer gewissen Co-Abhängigkeit da. Man übernimmt sehr, sehr früh Verantwortung auch als kleines Kind, dass man immer schaut, dass alles gut ist, dass alles super gut ist, dass der Papa nicht in die Wirtschaft gehen muss. Ja. Und da ist man natürlich dann auch ständig auch so irgendwo auch schon ein bisschen überfordert. Ja. Oder auch wieder enttäuscht. Mensch, das, wie ich mich verhalten habe, scheinbar ist es nicht gut genug, also ist die Atmosphäre nicht gut genug. Sonst wäre der Papa vielleicht nicht in die Wirtschaft gegangen. Oder ja, solche, diese Dinge. Gleichzeitig ich möchte an der Stelle sagen, ich hätte mir keinen besseren Vater wünschen können, also wirklich ein außergewöhnlicher Mann gewesen, also seiner Zeit weit voraus. Vielleicht weil er so labil war und so gefühlsmäßig war, auch vielleicht deswegen auch diese Gefahr mit dem Alkohol, das hängt ja oft nah zusammen. Also zum Beispiel für uns Kinder war es Selbstverständlichkeit, auch mit unserem Vater in einem Körperkontakt zu sein und da viel in der Umarmung zu sein und da viel rum ja, zu schmusen oder schmusen vielleicht nicht so, aber immer viel im Körperkontakt zu sein und das auch zu genießen und diese Geborgenheit und diesen Schutz total zu spüren. Also da war, also wenn ich an meinen Vater denke, da war immer das Gefühl, da kann nichts passieren. Papa ist ja dabei. So. Also totale Sicherheit auch. Und gleichzeitig eben die andere Seite, die ich früher auch so ein bisschen, ja, mit der ich gehadert habe natürlich, wo ich aber dann selber auch noch meine Erfahrungen machen musste. Es hat nicht gereicht, was der Vater sozusagen schon Erfahrungen vorgelebt hat. Man muss selber natürlich auch noch mal die Erfahrungen machen, wie es halt so ist. Es reicht nicht, wenn man hört, lang nicht auf die Herdplatte, da verbrennst du dir die Finger. Nee, wir müssen selber drauf langen. So ist es leider. Und dann war aber auch klar, wo ich dann das alles so verstanden habe und wo dann der spirituelle Weg so aufgetaucht ist und wo dann es auch mit der Sucht, ja, und mit all diesen Dingen so klar geworden ist, war auch klar, ja, da muss ich raus. Diese Erfahrung, die habe ich gemacht, nicht in dem Maß wie mein Vater, aber die hat ja mein Vater schon gemacht und ich auch in einem gewissen Maß machen dürfen. Und dann war auch klar, ja, interessanterweise, ich mache diesen Weg nicht nur für mich. Also das mache ich auch für meinen Vater. Das mache ich auch für meine Ahnenreihe. Mein Opa ist auch gerne in die Wirtschaft gegangen. Also und indem ich sozusagen da rauskomme aus so was, ja, bringe ich auch diese Energie ins System rein, ins Familiensystem, ins Ahnensystem. Und gleichzeitig ist natürlich mit dieser Erfahrung verbunden, dass ich tiefes Mitgefühl immer empfinde, wenn jemand in der Sucht ist. Und ich weiß, wie schwer es ist, da rauszukommen. Ich habe auch geraucht und das war, also das hat mich auch, also Alkohol war gar nicht so schwierig, aber Rauchen aufhören, war. Das hat ewig gedauert, bis ich da wirklich da raus war aus dem Ganzen. Ich habe 20, 30 Jahre dann auch immer noch geträumt, dass ich wieder rauche. Immer wieder den gleichen Traum, dass ich eine geraucht habe und dann gemerkt, Mensch, jetzt hast du wieder eine geraucht, jetzt bist du wieder Raucher. Boah, alles im Eimer so ungefähr. Also da kann man sehen, wie tief sowas drin steckt. Und darum ist jetzt, wenn jemand versucht, zum Rauchen aufzuhören und das nicht schafft, also da ist keine Verurteilung da, da ist nur Mitgefühl da. Weil ich ja weiß, wie schwer es ist. Und das ist etwas, ja, wo wir unser Leben auch nochmal vielleicht neu gestalten können, nochmal neu leben können, dass wir all das, was wir schon selber erfahren haben, dafür verwenden können, um Mitgefühl zu haben. Und gleichzeitig ist es auch nochmal wichtig, ich muss jetzt nicht immer wieder in die Sucht zurückkehren, um das aufrechtzuerhalten, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, damit ich Mitgefühl haben kann. Ich weiß, wie es sich anfühlt, da brauche ich nicht mehr zurückkehren. Ja. Ganz im Gegenteil, ich werde alles tun, dass ich da nicht wieder reinfalle. Ja. Weil ich ja weiß, wie so eine Sucht zustande kommt. Ich weiß ja genau, wie ich zum Rauchen angefangen habe. Ja. Es geht am Anfang, denkt man, ja, das, man will dazugehören. Natürlich, warum fängt man an zum Rauchen? Schmeckt ja überhaupt nicht. Es wird einem schlecht. Ja. Warum tut man sich das an? Ja, man will dazugehören. Man will ein bisschen erwachsener sein. Klar, wenn man raucht, dann am Anfang raucht man noch nicht richtig. Ja, und dann sagt einem jemand, ja, du rauchst ja gar nicht richtig, du musst ja einen Lungenzug machen. Ja, dann lernt man das, Lungenzug, furchtbar. Also, boah, wenn ich heute nur dran denke, also mir ist da immer am Anfang immer schlecht geworden. Würde man ja denken, ja, das reicht doch, wenn es so schlecht wird, warum hörst du da nicht auf? Ja, man will dazugehören, man will ein bisschen erwachsener sein und so weiter und so fort. Also all diese Erfahrungen, die halt damit verbunden sind. Und dann natürlich immer, ja, wenn ich will, dann höre ich halt wieder auf. Ja, also diese Einstellung natürlich auch. Und dann irgendwann denkt man, also irgendwie, das tut mir körperlich gar nicht so gut, ich werde jetzt aufhören. Und dann merkt man, es geht nicht. Also bevor ich dann ganz aufgehört habe, habe ich auch ein paar Anläufe genommen. Es ging nicht. Also ich war süchtig. Ja. Okay, wäre den Anfängen, könnte man sagen, ja. Aber jeder muss irgendwie seine eigenen Erfahrungen machen. Jeder muss auf die heiße Herdplatte greifen, scheinbar. Jetzt sehe ich es als einen Erfahrungsschatz, den ich da habe, der mich dazu befähigt, Mitgefühl zu haben. Und Mitgefühl, großes Thema, wird oft auch falsch verstanden. Mitgefühl hat als fernen Feind die Grausamkeit und als nahen Feind das Mitleid. Mitleid ist nicht Mitgefühl. Mitleid ist, dass dann vielleicht zwei leiden, anstatt dass einer leidet. Vielleicht nochmal zurück, die Ursache vom Leid haben wir ja ausführlich besprochen. Das ist natürlich die Ich-Bezogenheit und das daraus resultierende Verhalten. Ich will es anders haben, wie es ist. Was dazu haben, was loshaben. Haben wollen, loshaben. Haben wollen, loshaben wollen. Und diese Schritte die ganze Zeit mit diesen Tendenzen die ganze Zeit dieses samsarische Rad in Bewegung halten. Oder dieses Hamsterrad, in dem wir uns befinden. Haben wollen, loshaben wollen. Mein Wille geschehe. Meine Schöpfung. Mein Wille geschehe in meiner Schöpfung. Welt der Dualität. Das vielleicht sich nochmal in Erinnerung rufen, dass das die Ursache für Leid ist. Und das ist auch die Ursache für Mitleid. Es soll anders sein. Na, natürlich, wenn wir mit einem sterbenskranken Menschen zusammen sind, ja, was ist natürlich unser Wunsch? Es soll anders sein. Ja, vielleicht auch manchmal, ich will mich auf das Ganze nicht zu sehr einlassen. Vielleicht ist das auch die Ursache für Mitleid. Ich will mich nicht zu sehr einlassen. Ich möchte den Schmerz nicht spüren. Gehört viel Mut dazu, Mitgefühl zu praktizieren, Mitgefühl zu leben. Vielleicht auch noch ein Beispiel aus meiner Familie. Meine Mutter hatte Parkinson und konnte sich zum Schluss nicht mehr bewegen. Also das ist ja, also ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Jetzt habe ich sie regelmäßig besucht im Alterspflegeheim und dann später auch war nochmal eine Situation, wo sie nochmal ins Krankenhaus gekommen ist. Und dann ist man da in dieser Situation und natürlich möchte man, dass der Mutter wieder besser geht. Und gleichzeitig weiß man, es gibt keine Medikamente, die das verbessern können, sondern bei Parkinson ist es so, es gibt nur Medikamente, die das hinauszögern können. Aber es wird nicht mehr gesund, wobei da inzwischen auch ganz, ganz viel geforscht wird und immer wieder neue Dinge am Entwickeln sind. Aber in der Zeit war es eben so, es war vor 20 Jahren, man konnte da nichts machen und nur warten, bis der Krankheit halt ihren Verlauf nimmt. Also was macht man jetzt in so einer Situation? Man besucht die Mutter 2-3 Mal in der Woche. Und dann habe ich Mitgefühl geübt. Habe versucht, mich wirklich für das zu öffnen, was meine Mutter da erlebt. Habe versucht, mich für diesen Schmerz, für diese Situation vollkommen zu öffnen, ohne mich zurückzuhalten, ohne Angst vor Ansteckung. Oder ohne Angst vor dem Schmerz, der da vielleicht dann mich überwältigen könnte. Und was entstanden ist, und das ist eben das Schöne am Mitgefühl, eine tiefe Verbundenheit. Durch dieses vollkommene, bedingungslose Öffnen für den Schmerz bin ich rausgegangen aus meiner Separierung und habe mich total in meine Mutter hineinversetzt, hineingefühlt, und habe das gefühlt, wie es ihr geht. Es ist nicht angenehm. Also wenn man da liegt, sich nicht mehr bewegen kann und eigentlich nur noch sterben möchte und nur noch für alle eine Belastung darstellt, also solche Sachen, konnte ich alles gut spüren. Ja, und ich habe es dann eben auch so immer wieder auch versucht zu kommunizieren und ich habe es vor allem auch meiner Mutter, so gut es mir ging, spüren lassen, dass ich ganz bei ihr bin, dass ich sie total verstehe, dass ich das weiß, wie es ihr geht. Und da kann man sich ja selber auch in so eine Situation hineinversetzen. Was würde einem denn helfen, wenn man jetzt da liegt und sich nicht mehr bewegen kann? Würde einem da helfen, ja, hoffentlich wird es wieder besser. Möge es dir gut gehen. Oder würde es einem vielleicht helfen, dass jemand da ist, der uns total versteht, der sich total öffnet und mitfühlt? Ich habe unten in der Bibliothek ein Buch rausgelegt, Noch einmal Leben vor dem Sterben oder vor dem Tod. Ganz ein tolles Buch, wo Fotos drin sind. Ich habe es auf den Schreibtisch gelegt, wo Fotos drin sind, wie Menschen vor ihrem Tod ausschauen. Und dann meistens haben sie in einem Hospiz gelebt, so 2-3 Wochen vor dem Tod und dann kurz nach dem Tod. Also es ist interessant, dass nach dem Tod also die Gesichter viel, viel friedlicher und entspannter ausschauen wie vor dem Tod. Vor dem Tod ist eben noch dieser Todeskampf oft. Ja. Und dann gibt es eben auch Geschichten, wo die Sterbenden da, die im Hospiz sind, wo man weiß, da kommt man wahrscheinlich nicht mehr raus, wo dann bis zum letzten Tag Freunde oder Kumpel, ehemalige Kumpel reinkommen und sagen, es wird schon wieder werden. Also denken, nicht aus böser Absicht, sondern denken, sie müssten sich so verhalten und ihr Bestes geben und den aufmuntern und dass der nochmal so vielleicht neue Kraft bekommt und so, es wird schon nochmal werden, wo man denkt, das ist das Allerletzte, was der Sterbende, der da wirklich jeden Augenblick sterben kann, was der braucht. Es wird schon nochmal werden. Also das ist nicht das, was der hören will. Also kann man sich auch, glaube ich, ganz gut reinversetzen. Ja. Wo man dann vielleicht selber noch am Sterbebett das Gefühl hat, jetzt, deswegen haben die ja schlechte Zeit, weil ich da so da liege. Ja. Und man, was auch nicht so selten ist, dass Sterbende noch sich verantwortlich fühlen für die Hinterbliebenen, dass denen einigermaßen gut geht, dass die zurechtkommen mit dem Sterben, mit dem Abschied nehmen. Alles auch erlebt von einer Mutter, die natürlich die Kinder oder die ganze Familie mit nicht einmal 40 Jahren zurücklassen musste. Und ja, dann wurde ich eingeladen und dann war die ganze Familie da und ich durfte dann wirklich auch so über Sterben sprechen und über das Mitfühlen auch sprechen und über den Vorgang sprechen. Und war ganz ein großes Geschenk, dass ich das machen durfte und eben ein bisschen eine andere Sichtweise auch reinbringen konnte. Vor allem auch vielleicht die Sichtweise, dass beim Sterben der Körper losgelassen wird, aber deswegen können wir trotzdem auch mit einem Sterbenden nach dem Tod immer noch in einer tiefen, liebevollen Beziehung auch bleiben, wo man ja, in einer berührten Trauer sein können, in einer berührten Mitgefühl sein können, in einem berührten Miteinander verbunden sein können. Ja. Nicht in einer anhaftenden Trauer, weil es weder für uns gut ist, anhaften, ja, wir wollen da was eben nicht zu haben ist, was ganz einfach unmöglich ist und ist wieder die Ursache für Leiden. Sowohl für uns selber als auch, kann auch sein, dass wir denjenigen, der da gegangen ist, vielleicht auch festhalten und das für denjenigen auch gar nicht gut ist, dass wir da zu sehr anhaften. Also so eine loslassende Trauer, ja, ist okay, ist auch vielleicht was Schönes, eine liebevolle Trauer. Vielleicht nochmal ein Hinweis auf das Konzept, das ich von meinem Bruder da ausgelegt habe. Schaut ruhig auch nochmal auf die angenehmen Gefühle. Also wir hatten ja über die unangenehmen Gefühle gesprochen. Schaut auf die angenehmen Gefühle. Mitgefühl. Wo spüre ich das? Liebe. Wo spüre ich das in meinem Körper? Auch interessant, dass wir nicht nur das Unangenehme spüren, sondern auch das Angenehme spüren. Wo spüre ich Mitgefühl? Mitgefühl wird oft so oben im Herzbereich, im oberen Herz, so, und geht so in den Hals über, da wo auch die Trauer auch zu spüren ist. Und das ist aber kein enge Gefühl im Hals, sondern ein weites Gefühl, ein warmes, weites Gefühl im Hals. Also da oben das Mitgefühl spüren, das ist... Liebe ist im Herzen, Mitgefühl ist ein bisschen höher. Also so erlebe ich zumindest auch, so ähnlich wie mein Bruder das auch aufgeschrieben hat. Ist ein bisschen höher und geht darauf in den Halsbereich und ist ein offenes, weites Gefühl der Verbundenheit. Äußerst schönes Gefühl, ja, wenn man da dann durch ist, vielleicht aus dieser Angst, aus dieser Zurückhaltung, aus diesem, wo der Schmerz so im Vordergrund ist, und dann durch ist und dann dieses Verbundensein erlebt. Wir kommen raus aus unserer Separierung. Das ist ja der Weg, den wir beschreiten. Und Mitgefühl ist eine der Möglichkeiten, wie wir da aus unserer Separierung rauskommen. Vielleicht jetzt noch ein Aspekt, den ich gern noch beim Mitgefühl reinbringen möchte, das ist die Praxis des Bezeugens. Wo wir uns dem Leiden stellen, nicht zurückweichen, sondern durch dieses Bezeugen des Leids eine gewisse Heilarbeit machen, wenn Leid verborgen ist, unterdrückt es, nicht ins Bewusstsein kommt, nicht wirkt es auch, individuell und kollektiv. Wenn es ins Bewusstsein kommt, wenn wir es anschauen, wenn wir uns dem Leid stellen trauen, kommt es ins Bewusstsein, und durch das, dass es ins Bewusstsein kommt, findet schon ein Großteil des Heilungsprozesses statt. Es gibt immer wieder auch besondere Menschen, die dieses Bezeugen auch praktizieren. Einer gab es ganz einen bemerkenswerten Fotografen, den Salgado. Vielleicht sagt euch der Name was, hat tolle Bücher auch, Fotobände rausgebracht. Und gab es, vor 15 Jahren gab es den Film Das Salz der Erde. Also ganz ein bemerkenswerter Film, aber richtig heftige Kost, also wo man nicht so einfach verdaut. Und da hat der Wim Wenders, ein deutscher Filmemacher, hat das Leben von dem Salgado verfilmt. Und dieser Salgado hat in den extremsten Krisengebieten dieser Erde hat er fotografiert, zum Beispiel in Ruanda, wo dieser Genozid da stattgefunden hat. Da war er mittendrin und hat das alles fotografiert, sodass die Welt mitbekommt, ja, und bezeugen kann. Ich durfte selber mal bei dieser Bezeugungspraxis mitmachen, bei einem Zen-Mönch, der inzwischen gestorben ist, Bernie Glassman Roche, der den Zen Peacemaker Orden gegründet hat. Und ein Teil von seiner Praxis war immer wieder, Retreats an Orten des Leidens zu machen. Und ein Ort des Leidens war oder ist Auschwitz, und da hat dieses Retreat stattgefunden. Und wir haben da praktiziert eine Woche, und ja, es war ein sehr, kann man sich ja vorstellen, eine Woche Auschwitz, sehr tiefgehendes und sehr nachhaltiges Erleben, da diese Woche da zu praktizieren. Und eine Art der Praxis, die wir da gemacht haben, war, in Auschwitz-Birkenau uns auf die Rampe zu setzen, wo jeden Tag die Züge reingekommen sind, jeden Tag Züge mit 3000 Menschen, die jeden Tag vergast werden mussten oder zum Arbeitseinsatz abgestellt wurden. Also eine unglaubliche logistische Leistung, 3000 Menschen jeden Tag zu vergasen und dann zu beseitigen, zu verbrennen. Und auf dieser Rampe, wo diese Züge reingekommen sind, haben wir praktiziert, wir waren 80, 90 Teilnehmer an dem Retreat, haben praktiziert, haben uns so ein Rechteck aufgesetzt, und dann war auf jeder Seite von dem Rechteck hat einer Namen bekommen, und wir haben dann die Namen von denjenigen gelesen, die in Auschwitz umgekommen sind und die ja gar niemand mitbekommen hat. Deutsche in ihrer Gründlichkeit auch zu der Zeit haben alle Namen aufgeschrieben von denjenigen, die in Auschwitz umgekommen sind, sodass die immer noch vorhanden sind und erhalten sind. Und wir haben dann diese Namen bekommen, die Retreatleiter haben die Namen eben irgendwie, haben sie die zugänglich gemacht bekommen, und wir haben dann auf den vier Seiten diese Namen gelesen. Und das kann man sich ungefähr vorstellen, dass das eine sehr, sehr tiefgehende Praxis ist, die, also auch dann vor allem, wenn man dann selber die Namen auch liest und man weiß, dieser Mensch ist hier gestorben und keiner hat es mitbekommen. Und jetzt wird das bezeugt. Dieses Leid, das dieser Mensch da erfahren hat, es war nicht umsonst. Es war nicht umsonst, es wird bezeugt. Und dadurch, dass es bezeugt wird, kann Heilung stattfinden. Und diese Erfahrung, dieses Leid, das stattgefunden hat, es war nicht umsonst. Ganz, ganz wichtig. Wir hatten letztes Jahr einen Retreat veranstaltet, mit einem von den Zen-Mönchen, der auch bei dem Retreat dabei war, Heinz-Jürgen Metzger, der ein Schüler war vom Bernie Glassman Roshid. Bernie Glassman ist schon gestorben und ja, der Heinz-Jürgen ist ein Nachfolger von ihm. Und wir haben damals zusammen in Auschwitz da auch gesessen und dadurch ist eine Freundschaft entstanden. Und wir haben letztes Jahr zusammen einen Retreat gemacht, wurde von der Deutschen Buddhistischen Union so ausgeschrieben, einen Retreat zu machen zum Frieden. Und dann war die Überlegung, wie könnte man das machen, wo könnte man das machen. Und es war klar, wir möchten diese Bezeugungspraxis machen, unwissend sein, bezeugen und dadurch findet Heilung statt. Wahrnehmen, nicht wissen, annehmen, bezeugen, heilen lassen. Gleiche Praxis eigentlich in der Zen Peacemaker Tradition. Und dann haben wir so überlegt und ich habe so reingespürt, klar, wir hätten wieder in ein Konzentrationslager gehen können und das Leid, das da war, bezeugen können, aber ich habe dann das Gefühl gehabt, ich möchte was Aktuelleres bezeugen. Ich möchte ein Leid bezeugen, das jetzt stattfindet. Und mir ist dann der Hambacher Forst hochgekommen, dieses riesige Braunkohleabbaugebiet. Habt ihr bestimmt schon davon gehört, wo also auch ganz, ganz viel Unruhen damit verbunden waren, wo viele junge Aktivisten und Aktivistinnen dafür gekämpft haben, dass dieser Hambacher Forst bestehen bleibt und wo dann trotzdem Enteignung stattgefunden hat, der Hambacher Forst geräumt wurde und eben ganz einfach von RWE ganz einfach dieser Abbau vorangetrieben wurde, obwohl man ja schon längst weiß, dass Braunkohleabbau natürlich der größte Umweltverschmutzer ist. Trotzdem werden immer noch neue Gebiete erschlossen und wieder zugänglich gemacht, weil es eben Verträge gibt und man die Verträge einhalten muss und, und. Also wir haben da praktiziert und wir haben diese unfassbare Grube, dieses Leid, das der Mutter Erde dazugefügt wird, die haben wir bezeugt in diesem Retreat. Wir haben auch bezeugt, was in dem Forst, auch in dem Wald auch alles abgelaufen ist. Wir haben auch die Dörfer, die umgesiedelt worden sind, bezeugt, das Leid, das damit verbunden war. Das kann man sich auch nur ansatzweise vorstellen. Man lebt in einem Dorf und dann wird man enteignet. Und dann wird einem gesagt, ja, wir haben da ein neues Dorf für euch gebaut, jetzt geht's dahin. Klar, vielleicht, manche haben vielleicht ein bisschen ein schöneres Haus bekommen als das alte Haus, aber was da für ein Leid damit verbunden ist, seine Wurzeln aufgeben zu müssen, es ist unvorstellbar, dass sowas passiert. Dass wir als Menschen solche Sachen fabrizieren, dass wir diese Leidenswelt ständig schaffen. Ja. Also als wenn wir verrückt geworden wären. Ja, und dann dieses unendliche Loch. Ja. Damit wir unsere Konsumwelt aufrechterhalten können. Ja. Damit man in dieser Wohlstandsgesellschaft weiterhin alles fabrizieren kann. Also unendliches Leid. Also, und dann sind wir, haben wir uns zuerst in der Wiese gesetzt und haben meditiert. Und dann sind wir jeder Einzelne an diese Grube hingegangen und jeder konnte das auf sich wirken lassen. Ja. War unterschiedlich, es war interessant, wurde total unterschiedlich erlebt. Wurde nicht von allen als ein großes Drama erlebt, von vielen wurde das Leid gespürt, aber nicht von allen. Ist auch faszinierend, muss ich auch sagen, die Technik, die da ist, also da ist auch eine Seite in mir angesprochen worden, habe ich mir gedacht, das gibt's nicht. Diese riesen Schaufelräder, die da sich in die Erde reingraben, also es ist unvorstellbar. Also wo so 20 bis 30 so Schaufeln sind, wo jede Schaufel, die sich da reingräbt, die Kapazität von einem Personenwagen hat. Also wir haben das nämlich gesehen, da war dann ein Auto drunten gestanden, ein ganz winziges Auto. Und dieses Rad wie ein Monster, da gräbt sich da rein. Klar, was der Mensch alles schaffen kann. Ja. Unglaublich. Also auch schon eine Faszination, was... Also, Und gleichzeitig dieser Schmerz, der da mit der verbunden ist, Grab, Grab, Grab. Und dieses Loch ist 500 Meter tief, also es ist auch, kann man sich fast nicht vorstellen, und unendlich groß. Also man kann es nicht fassen, so groß ist es. Wir waren am Tag vorher waren wir in dem Hambacher Forst und haben wir der Restforst, der noch übrig ist, ist schon noch ein Stück Wald. Also man war schon richtig im Wald. Und dann sind wir auf der anderen Seite gewesen, wo wir in die Grube reingeschaut haben. Und dann war das im Vergleich zur Grube, war das so ein kleines bisschen Wald noch, das, wo man da in der Entfernung gesehen hat. So ganz ein kleines bisschen. Und dann diese Grube. Also nicht erfassbar. Und dann sich zu öffnen für diesen Schmerz. Ja, und da reinzugehen. Ja. Dann vielleicht durch den Schmerz durchzugehen. Unter den Schmerz zu kommen oder durch den Schmerz durchzukommen. Und in die tiefe Verbundenheit mit Mutter Erde zu kommen. Das ist diese Praxis des Bezeugens, die Praxis des Mitgefühls, diese Verbundenheit über das Mitgefühl. Mensch, was wird denn dir da angetan? Bitte vergib uns. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Anders kann man es nicht ausdrücken. Verblendung. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Gleichzeitig wieder zurück, sind tiefe Erfahrungen, die da gemacht werden können. Aber irgendwann auch verstehen, es ist jetzt gut mit diesem samsarischen Rad, es ist jetzt gut mit diesen ich-bezogenen Erfahrungen, es ist an der Zeit, dass wir uns wirklich nicht nur individuell, sondern kollektiv auf den Weg machen, rauszukommen aus diesem Wahnsinn, in dem wir uns da befinden. Also wir haben ja das Ganze total in Graben reingefahren. Das ist ja, wir stehen ja total am Abgrund. Und wenn wir da jetzt nicht radikal was verändern, dann wird die Sache dermaßen schnell an Graben reingehen. Also das Klimaerwärmung, das, wenn wir da nicht die Kurve kriegen, das wird so schnell gehen. Wir haben keine Vorstellung, wie radikal das noch auf uns zukommen wird. Also auch ganz, ganz wichtig bei dieser Praxis des Mitgefühls und des Bezeugens, auch nicht nur. Es ist ganz eine wichtige Arbeit, die wir hier machen auf dem Kissen. Aber es muss irgendwie auch zum Ausdruck kommen. Wir müssen auch in unserer Lebensweise, in unserem Lebensverhalten auch Dinge total verändern. Und vielleicht auch zum Vorbild werden. So was hier auch schön praktiziert wird, also Metta Vihara, ist ein toller Ort, wo anders gelebt wird, wo versucht wird, nachhaltig zu sein, eigenes Gemüse. Also einfach und zwei Autos, nicht jeder muss ein Auto haben und so weiter und so fort. Man kann auch ein bisschen anders leben. Und das ist ja nicht zum Nachteil, sondern es ist ein Ort, wo man inspiriert wird. Mensch, wenn ich einfach und natürlich lebe, tue ich mich ja viel leichter, da zu sein, zu mir zu kommen, den gegenwärtigen Moment zu erleben. Also ist ja viel leichter. Ich muss ja gar nicht diese Konsumwelt ständig um mich haben oder diese Papancha-Welt, tue ich mir ja viel schwerer. Da zu sein. Ja, wir werden heute Nachmittag auch Bezeugen praktizieren. Ich habe letzten Sonntag nochmal ein kleines Stück Wald entdeckt, wo man, es ist schon okay, aber wo man ein bisschen Gefühl dafür bekommen kann, was mit Fichte-Monokultur gemeint ist, dass da auch keine Natur eigentlich mehr übrig ist, sondern ein Nutzwald eben da ist. Klar, kann man auch wieder sagen, irgendwo muss das Holz ja herkommen zum Bauen und so weiter und so fort. Aber man kann auch so ein bisschen reinspüren, es könnte auch anders sein, man könnte es auch anders machen. So wie früher hat man ja auch nicht da der Kahlschlag gemacht und dann wieder Fichten Stück an Stück aufgestellt und dann sind dann welche abgestorben und dann die einen sind dann größer geworden und so weiter. Also es fühlt sich alles auch so ein bisschen nach Massentierhaltung an, so Fichte-Monokultur. Aber vielleicht auch für uns Menschen Mitgefühl entwickeln, wer so eine Welt schafft mit Massentierhaltung, mit Monokulturen und so, ja, was für ein Herz, was für ein Geist haben die Menschen, die das machen? Auch einmal so eine Frage, die man sich da stellen kann. So, wenn man so in Tokio, die größte Stadt, glaube ich, momentan auf diesem Planeten, wo die Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo die da sieht man, gibt es ja auch so Bilder, wo man das sieht, wo die so reingestopft werden. Also wo man denkt, ja, also das ist ziemlich ähnlich wie 250.000 Schweine, die da sich nicht bewegen können. Also da, wo man reingestopft wird und dann so drin steht und dann bei der nächsten Haltestelle geht die Tür auf und dann kann man wieder sich bewegen. Oder die dann teilweise am Arbeitsplatz, weil die Mieten so hoch sind, da sind die so, gibt es so Kammern, wo die drin liegen. Also wo die Kammer, die, wo man dann reinliegt, also wenn man, also wo man sich auch vorstellen muss, also Platzangst darf man da nicht haben. Also das ist so wie so ein Sarg, so groß und dann wird der rausgeschoben, dann legt man sich rein und dann fährt der rein und dann hat man innen drin so, ja, wie er sagt, dann hat man da so Fernseher natürlich oder irgendwas, oder wo man sich ein bisschen ablenken kann und dann schläft man da, dass man am nächsten Tag wieder irgendwo am Arbeitsplatz gehen kann und das nicht zu teuer wird. Also wo man sich auch denkt, okay. So viel anders ist es auch nicht. Für heute Nachmittag bitte gute Schuhe anziehen. Und ich weiß nicht, das ist ein kleines Stück zu gehen.